So, willkommen bei Def Radio 49. Heute ist das Thema freie Musik. Heute ist das Thema Musik. Die Jingle, die ihr gerade gehört habt, ist unsere neue Def Radio Jingle von Voskomo. Vielen Dank von uns. Ja, und wir spielen jetzt erstmal noch ein bisschen Musik. Und bis gleich.
Hallo, ihr seid bei Def Radio. Wie Marcel eben schon sagte, es ist die Sendung 49 und unser Thema ist einfach mal Musik. Im Studio sind Mav, Marcel und ich bin Mirx. Und wir haben auch wieder unsere Homepage online. Die findet ihr unter defradio.de. Da gibt es auch einen Chat. Da könnt ihr mit uns chatten, live hier im Studio.
Natürlich könnt ihr auch anrufen.
Es gibt auch eine Telefonnummer, da könnt ihr uns anrufen. Und zwar ist die 0731 938 6299. Genau. Und, okay, machen wir später. Mev macht mir gerade so einen grinsenden Blick zu. Okay, genau. Wie fangen wir an, Marcel? Mit elektronischer Musik?
Ja, was das ist und woher das kommt und was das überhaupt mit uns zu tun hat und so.
Wie sie entsteht, wie man sie selber macht vielleicht sogar und ja, was es da für lustige Geräte gibt.
Ja, aber damit fangen wir noch nicht direkt an. Ja gut, erstmal überhaupt, was ist elektronische Musik? Ja. Elektronische Musik, wenn man es streng nimmt, ist Musik, die ausschließlich mit elektronischen, rein elektronischen Komponenten erzeugt wird. Das ist eigentlich streng genommen elektronische Musik. Sprich, keine Geräte wie Triangel oder auf Holz klopfen oder so, sondern rein streng genommen ist es wirklich nur mit Synthesizern, Sinusgeneratoren etc. erstellte Musik. So, und dann erstmal, was haben wir damit überhaupt zu tun? Also, gibt sie, hört man die überhaupt irgendwo? Und die kriegt man schon ziemlich oft zu hören. Also die wird verwandt in Jingles, wie ihr zum Beispiel eben bei uns gehört habt. In
unseren Radiosendungen zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. In vielen Musikstücken, in Filmmusiken, auch in Popmusik wird es halt mit reingearbeitet. Also in wirklich vielen Dingen.
Ganz beliebt sind zum Beispiel auch Soundtracks von Filmen zum Beispiel. Findet man auch sehr oft elektronische Musik. Und eigentlich hört man auch elektronische Musik, von der man gar nicht ahnt, dass es elektronische Musik ist. Das sind dann zum Beispiel Stücke, die sehr naturrealistisch aufgenommen oder wiedergegeben sind. Da ahnt man teilweise gar nicht, dass das eigentlich nur aus dem Computer stammt und nicht irgendwie live gespielt wird oder sonst irgendwas in der Art.
Ja.
Hast du ein Beispiel dafür?
Fällt mir gerade spontan ganz keins ein. Nö.
Weil ich weiß, ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen.
Ach so. Ja, zum Beispiel gesampelte Musik. Wenn du Sampler hast oder so, dann hört man das teilweise
nicht. Wenn du aufgenommene Samples hast, ist es aber doch keine elektronische Musik mehr so streng genommen. Dann ist es einfach nur die Waveform des Samples halt genauso wiedergegeben, wie du sie aufgenommen hast, oder?
Ja, nicht ganz. Da gibt es dann zum Beispiel die Wavetable-Synthese. Das ist quasi wie ein Sample, nur dass da halt noch ein bisschen rumgefuscht wird.
Okay, dazu kommen wir noch. Okay.
Ja. Interessant in dem Zusammenhang ist auch vielleicht die Musik konkret. Die ist so eine Vorläuferform eigentlich von der richtigen elektronischen Musik. Und bei der Musik konkret war es halt so, dass Leute Geräusche aus der Umwelt von anderen Leuten oder halt also Klänge aufgenommen haben und sie elektronisch verändert haben. Sprich zum Beispiel schneller abgespielt haben oder vielleicht Klangverzerrungen dran gemacht haben und so. Das nennt man Musik konkret. Kann ich gar nicht richtig Französisch aussprechen. Mef, du kannst bestimmt, oder?
Das spricht mir bestimmt so aus.
Okay. das gilt als einer der Vorläufer der elektronischen Musik, weil halt elektronisch vorhandene Geräusche manipuliert wurden.
Gut.
Jo. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zu den Ursprüngen der wirklich elektronischen Musik, der rein elektronischen Musik.
Ja, die lag ungefähr so Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1800, Ende 1900, Anfang. Man kann sagen, dass eines der ersten Instrumente zum Beispiel das Teleharmonium war. Das war ein relativ großes Gerät, das mit Hilfe von relativ vielen Dynamos Schwingungen erzeugt hat. Und die wurden dann zum Beispiel über Lautsprecher oder über das Telefonnetz eben weitergegeben. Allerdings war das, Instrument nicht so geeignet zum Einsatz von irgendwelchen Musikern oder so, da es relativ schwer war. Also ich habe hier zwei Angaben. Die eine sagt, es waren 7 Tonnen schwer, eine andere sagt, es waren 200 Tonnen schwer.
Ja, die 200 Tonnen habe ich auch gelesen.
Das ist dann relativ schwer aufzubauen bei irgendwelchen Konzerten oder sowas.
Besonders, weil das auch so groß war wie ein Güterwaggon. Ja. Und das ist auch nicht gerade klein.
Wollte ich gerade fragen, wie groß ist das denn? Und hat das Ding auch irgendwie, also läuft das auf Schienen oder wie transportiert man das? Ist das ein Stück oder muss man das zusammenbauen aus mehreren Stücken? Das wird
wahrscheinlich aufgebaut. Ja, auf jeden Fall war das ziemlich unhandlich. Welches Instrument da eher...
Was war da drin?
Dynamos. Da waren 140 Dynamos, glaube ich, oder 180, ich weiß es nicht mehr, die sich halt gedreht haben und dann irgendwie, irgendwelche Spannungen induziert und keine Ahnung was.
Krass.
Das war ein ganz wildes Ding.
Solange es nicht dampfgetrieben ist.
Ja, und welches elektrische Instrument eigentlich sehr große Berühmtheit erlangt hat, ist die Theremin vom russischen Professor der Physik. Und zwar habt ihr das Gerät sicher schon häufiger gehört. Und zwar kam es in Filmen wie Star Trek zum Beispiel vor und diversen anderen. Einige Künstler verwenden das heute noch, wobei mir jetzt ehrlich gesagt gerade keiner einfällt. Aber ich glaube, es Helge Schneider benutzt das, hat es auch schon mal benutzt. Ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall ist das ein ganz nettes Gerät und es ist auch relativ klein. Das hat sozusagen zwei Antennen, kann man sagen. Und man spielt es kontaktlos. Das heißt, man fuchtelt über diesem Kasten mit den Händen rum und dann kommen Töne dabei raus. Das funktioniert so, die eine Hand ist für die Tonhöhe und die andere Hand ist für die Lautstärke. Und damit lässt sich, wenn auch ein bisschen schwer und ungewohnt, dann eben Musik machen.
Ich meine, so ein Ding mit einer Antenne steht auch im Deutschen Museum in München rum.
Ja, diese Kugel war das, gell?
Da spielt man dann nur die Tonhöhe, oder?
Ich glaube, da ändert sich einfach die Tonhöhe mit dem Abstand der Hand. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da von zwei Seiten dran geht oder so, ob man dann polyphon wird oder keine Ahnung. Aber ich glaube nicht.
Voskomo meinte auch gerade im Chat, dass man auf Termin.vox.com Künstler, die das Termin benutzen, aufgelistet findet.
Ah, die Link den Link stellen wir dann auf unsere Homepage. Werde ich gleich mal machen während der nächsten Musik.
Ja. Dann in der Zeit, das war so 1919, 1930, gab es dann noch einige andere Instrumente, welches auch zu sehr großer Berühmtheit erlangt. Das ist die Hammond-Orgel. Das war eine elektronische Orgel. Die hatte mehrere Manuale, ein paar Pedale und hat Töne erzeugt, indem sie innen drin Zahnräder hatte, die sich eben gedreht haben und dabei in Spulen verschiedene Spannungen erzeugt. Und die wurden dann akustisch wiedergegeben. Und die Hammond-Orgel ist auch relativ verbreitet gewesen, hat ganz charakteristischen Klang. Ich habe leider kein Tonbeispiel da. Die hat auch noch so ein nettes Vibrato.
Ja, das sage ich dann später noch was dazu, wenn ich so ein bisschen auf die Instrumente komme. Da erkläre ich das dann noch, wie die so genau funktioniert. Ja, die ist ziemlich cool.
Kommen wir später darauf zurück. Was früher mit elektronischer Musik war, das waren meistens irgendwelche avantgardistischen Musiker, wie zum Beispiel Stockhausen ist da der mir gerade einfällt. Die haben die ganzen elektronischen Geräte und die ganze Entwicklung eben, oder die elektronische Musik, als ein interessantes neues Medium gesehen, mit dem sie eben quasi die traditionelle Musik erweitern oder was Neues aufbauen konnten. Und man konnte die ersten Schritte der Elektromusik eigentlich eher der Kunstmusik zurechnen, also weniger im populären Raum. Das hat sich dann so in den 60er Jahren ein bisschen geändert.
Ja, da war vorher aber auch noch was. Also zum Beispiel 1939 war quasi so eine Erstaufführung von elektronischer Musik, die breitem Publikum aufgemacht wurde. Und das war Imaginary Landscape No. 1 von John Cage. Und der hat das in Seattle, also auch nicht gerade so einem kleinen Kaff, halt groß aufgeführt. Also das wurde auch da schon versucht, den Leuten ein bisschen näher zu bringen.
Ja.
Auch wenn es vielleicht trotzdem noch unter einer Art von Kunst fiel, anstatt unter Musik.
Ja, was dann so in den 60ern noch rauskam, ist zum Beispiel die erste Schallplatte, die nur mit elektronischer Musik gemacht worden ist, und zwar mit einem Moog-Synthesizer, darauf können wir später auch noch zurückkommen. Und zwar waren das Bach-Stücke, also das war der wohltemperierte Synthesizer und Switched on Bach, wo das dann, glaube ich, mehr ins Publikum gestoßen ist. Und das ging auch zusammen mit der Zeit, wo dann die Technik weiter fortgeschritten ist und die Synthesizer halt immer billiger und immer kleiner geworden sind und immer mehr Bands sie dann einsetzen konnten. Kann man in der damaligen Musikentwicklung sehr gut hören. Also gerade Bands wie Pink Floyd oder so verwenden sehr gerne elektronische Komponenten. Da gab es dann noch einige. Dann später noch, so 70er dann drauf zu, haben dann ganz viele Bands, eigentlich besonders solche wie Jean-Michel Jarre, Neu, Cluster oder Kraftwerk, dann wirklich elektronische Pionierarbeit geleistet, eben für die ganzen Tausende von Richtungen, die es heutzutage gibt.
Kurzer Zwischenruf, Superpong im Chat sagt gerade, dass die Theremin im Deutschen Museum natürlich monophon war und ein Pedal, also ein binäres Pedal für Ton an und Ton aus hatte oder hat. Genau, und dass es seines Wissens gar keine polyphonen Theremins gibt, aber ja.
Aber eigentlich haben wir auch gar nicht gesagt, dass das polyphon war.
Nee, ja gut, ich habe das vorhin so ein bisschen vermutet, weil ich nicht mehr genau wusste, was da genau rumstand. Ich weiß nur noch, dass es eine Kugel hatte und dass wir, also Meffer glaube ich auch dabei, dass wir halt lustig damit rumgespielt haben, aber das ist jetzt schon wieder irgendwie 3 Jahre her.
Tonballett.
Ich weiß nur, dass es furchtbar viel Spaß gemacht hat.
Es gibt Bastelsets für die Theremine im Internet. Da kann ich dann vielleicht noch ein paar Links raussuchen. Findet ihr sicher auch unter Wikipedia, ehrlich gesagt. Dann kann man sich solche Sets bestellen oder auch selber basteln. Die sind eigentlich schon relativ klein und nicht allzu aufwendig und machen relativ viel Spaß. Theremin war ja monophon, wie viele Instrumente zu der Zeit, konnten halt nur einen Ton gleichzeitig spielen. Hammond-Orgel war übrigens ein polyphones. Das konnte mehrere Töne gleichzeitig spielen, weil es eben...
Das war auch der große Vorteil von den E-Orgeln gegenüber den Synthesizern am Anfang. Aber nachher kommen wir noch zu bei der Entwicklung der Synthesizer.
Genau. Wichtigen Durchbruch hatte elektronische Musik, kann man sagen, dann so in den 80ern, also so richtig, also ein Einlauf in die Popmusik. Da kann ich Bands nennen wie Depeche Mode, Eurythmics, New Order und so weiter, die halt dann dieses New Wave geprägt haben sozusagen. Da wurden dann auch Drumcomputer, also immer mehr Drumcomputer eingesetzt und kein natürliches Schlagzeug mehr. Was Drumcomputer sind, kann man dann nach der Musik vielleicht sagen. Und immer weniger Synthies eigentlich.
Mit diesen Drumcomputern wurde auch ein ganz neuer Musikstil eigentlich geboren, die Hausmusik, die ausschließlich mit elektronisch gebenden Beats und so.
Richtig, in Chicago.
Ja, genau, im Warehouse,
ja, was so, dem so auch den Namen gab. So ist die Diskothek, da hat sich dann ziemlich viel, relativ unbemerkt noch gebildet, also gerade so Detroit, Techno, keine Ahnung was der dann, so die ganze Szene, die dann irgendwie mit den 90ern dann ihre Hochzeit hatte, gab es dann ganz viel, ist auch teilweise in die Radio übergeschwappt. Genau. Ja, so viel zur Geschichte, das reicht eigentlich.
Wir spielen ein bisschen Musik.
Ja.
Unsere Playlist heute kommt übrigens von Le Beau und es besteht natürlich ausschließlich aus freier Musik und wir werden die auch nach der Sendung verlinken, dann wieder auf unserer Homepage. Viel Spaß.
Tschüss. We'll be right back. Hier sind wir wieder bei Def Radio. Unser Thema elektronische Musik. Und wir haben jetzt erzählt, wo sie herkam. Jetzt wollen wir wissen, womit wird sie gemacht und wie wird sie erzeugt. Und was für Instrumente haben wir denn so? Und zwar, es gibt zum Sound erzeugen prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, man nimmt den Ton, also man erzeugt ihn natürlich und greift ihn elektronisch ab und verarbeitet ihn irgendwie weiter. Das typische Beispiel zum Beispiel die E-Gitarre oder das E-Piano. Bei der E-Gitarre hat man wie bei der akustischen auch ganz normale Saiten und die schlägt man an, die schwingen dann fröhlich vor sich hin und die werden dann per Induktion abgegriffen. Und das kann man dann in zum Beispiel in Verstärker jagen und Effektgeräte jagen und dann Töne machen. E-Piano funktioniert prinzipiell genauso. Das war sollte eigentlich ein billiges Piano werden. Das ist wie ein richtiges auch mit Saiten aufgebaut und kleinen Hämmerchen, die draufhauen. Und da hat man dann ähnlich wie bei der E-Gitarre dann auch einen Abnehmer.
Wieso ist das billiger?
Ich nehme an, man braucht keinen festen Rahmen. Man kann einfach
wo hängen dann die Saiten drin?
Ich habe gelesen, es sind Mikrohämmer, es sind ziemlich kleine, das heißt, es muss wirklich nicht viel sein. Es klingt auch nicht wie ein richtiges Klavier oder ein Piano. Also es ist noch relativ künstlich. Ich glaube, bis heute ist es noch nicht gelungen, wirklich sehr realistische Pianos herzukriegen, die wirklich wie Originale klingen.
Das wage ich zu bezweifeln.
Habe ich gelesen.
Wo denn?
Wikipedia.
Okay. Muss mir mal die Quelle geben. Ja, so ein Tonabnehmer. Wie funktioniert denn so ein Tonabnehmer?
Also die konkreten Sachen, wie er funktioniert, weiß ich nicht.
Also ich habe das mal recherchiert. Das ist im Prinzip, sind das kleine Spulen für jede Seite, die abgenommen werden soll. Und darin ist ein Metallstück. Das ist, ich habe zwei gelesen. Die erste Quelle sagt, es muss nicht magnetisch sein. Die zweite Quelle sagt, es ist ein Dauermagnet quasi, der dann durch die Seite, die drüber liegt, die aus Stahl oder Nickel bestehen muss, aus irgendeinem Grund.
Wahrscheinlich, damit sie ferromagnetisch
ist. Wahrscheinlich, ja. Praktisch dann durch die Schwingung den Magneten in der kleinen Spule zur Schwingung bringt und da eben diese...
Strom induziert.
Ja, genau. Und zwar sind das nur einige Dutzend Millivolt an Wechselspannung, die da induziert werden. Also ganz, ganz, ganz wenig. Und deshalb braucht es auch eben den Verstärker, der dann daraus einen Ton macht. Inwieweit das noch geglättet wird, weiß ich nicht. Bei E-Gitarren, bei dieser Hammond-Orgel wird das auf jeden Fall noch in eine glatte Sinusschwingung geglättet. Aber zur Orgel wollte ich ja sowieso noch was sagen.
Leg los.
Okay. Hast du noch was zu Gitarren? Nein.
Nein. Nichts Wichtiges.
Okay, also das die zweite, sag ich mal, große Klasse von elektronischen Instrumenten, die ohne Synthesizer auskommen, sind jetzt nämlich eben die elektronischen Orgeln. Die gab es ab 1930. Ich weiß nicht, ob Marcel das vorhin oder Meff vorher schon gesagt hat. Die sind eigentlich wie eine klassische Kirchenorgel. Ja, so sehen die aus quasi. Also es gibt mehrere Manuale, also praktisch Tasten, Klaviatur und ein Pedal. Dann zusätzlich dazu haben sie aber noch Zugriegel zur Klangeinstellung. Da sind dann die Tonhöhen, die Lautstärke der einzelnen Tonhöhen verstellbar mit diesen Zugriegeln. Also das sind praktisch so Stäbe, die man praktisch raus- und reinziehen kann in die Orgel. Und ganz klassisch für die elektronischen Orgeln ist auch noch ein sogenanntes Lautsprecherkabinett oder Leslie-Kabinett. Und zwar, also das ist einfach benannt nach seinem Erfinder, der hieß Leslie. Und zwar sind das Lautsprecher, die rotieren. Also es sind praktisch rotierende Lautsprecher und die erzeugen ein Vibrato. Das hat Meff vorhin schon gesagt. Und damit meint man eben eine Modulation in der Tonhöhe durch Ausnutzung des Doppler-Effekts.
Und den Doppler-Effekt, den kennt ihr auch alle. Das ist, wenn zum Beispiel ein Feuerwehrwagen oder so mit Sirenen an auf euch zufährt. Genau das, was Meff gerade gemacht hat.
Ja, und dadurch, dass der Schall an den ganzen Wänden reflektiert ist und das eben darauf ankommt, wie weit man wo sich wie wegbewegt von dem ganzen, von dieser Doppler-Effekt-Quelle, kriegt man ein sehr dynamisches Klangbild von dieser Orgel. Und das macht noch so einen guten Reiz aus. Zusätzlich gab es dann eben das eine Pedal zur Geschwindigkeitssteuerung. Da wird einfach die Geschwindigkeit des rotierenden Lautsprechers praktisch gesteuert, wobei es da zwei Versionen gibt. Also es gibt einen rotierenden Lautsprecher und eine Version, die ist wohl einfacher in der Herstellung, mit rotierendem Trichter, also Schalltrichter um den Lautsprecher. Das hat wohl einen ähnlichen Effekt. Fester Lautsprecher, rotierender Trichter, der praktisch den Schall in alle möglichen Richtungen abstrahlt und so den Doppler-Effekt erzeugt.
Ich würde so ein Ding gerne mal von innen sehen, wenn das losdreht. Sieht bestimmt ganz lustig aus.
Ja, bestimmt. Schade, dass es wahrscheinlich, damals gab es wahrscheinlich noch kein Acryl, aus dem man die Dinger durchsichtig hätte bauen können. Das wäre bestimmt lustig gewesen. Wobei, wahrscheinlich stecken sie irgendwie doch voller Kabel oder so.
Ja. Die sich dann in rotierenden Boxen verfangen und alles zerdreht sich und...
Also wie ihr schon raushört, die frühen elektronischen Orgeln waren halt wirklich elektromechanische Geräte. Wie gesagt, diese Hammond B3-Orgel ist quasi legendär und zu einem Synonym für eine ganze Klasse von Musikinstrumenten geworden, also Hammond-Orgel. Da funktioniert die Klangerzeugung so, man hat, das nennt sich Generator. Ein Generator besteht praktisch aus mehreren rotierenden Zahnrädern. Schauen wir mal nur ein Zahnrad an oder ein Ton, der erzeugt wird. Das ist praktisch ein Motor, ein Synchronmotor mit einem Zahnrad dran. Und davor ist ein Tonabnehmer, der praktisch in der Höhe von einem Zahnkranz angebracht ist, dass sich der Zahnkranz eben über dem Tonabnehmer dreht. Und dadurch induziert er eben diese Wechselspannung oder dieses Wechselfeld. Und dadurch kommt eine sinusähnliche Schwingung zustande, die dann eben verstärkt wird und geglättet wird elektronisch zu einer nahezu Sinusschwingung. Und so ein Generator enthält von so einer klassischen Hammond-Orgel enthält eben zwischen 86 und 96 dieser Tonräder, so nennt man die auch, unterschiedlicher Zahnzahl. Also ein höherer Ton hat praktisch mehrere Zähne und ein tiefer Ton wenig Zähne. Der tiefste Ton, das ist ein Zahnrad mit nur zwei Zähnen. Man muss dazu sagen, der Synchronmotor, der die Zahnräder antreibt, der rotiert mit 20 Hertz. Und deshalb hat der tiefste Ton auch die Frequenz 40 Hertz, weil er ja zwei Zahnräder hat. Das heißt, wenn der Motor einmal rotiert, also einmal ganz rum sich dreht, dann kommt der praktisch pro Zinken des Zahnrads zweimal vorbei oder einmal vorbei pro Zinken, also zweimal, und so kommen die 40 Hertz zustande. Ja. Man konnte da auch Töne mischen, und zwar mithilfe adaptiver Synthese. Ich weiß nicht, vielleicht kann Marcel dazu noch was sagen.
Adaptiv?
Additiv, Entschuldigung.
Ich war gerade schon ein wenig verwirrt.
Ja.
Also zu der additiven Synthese, die muss man dann auch, wenn, im Zusammenhang auch mit der subtraktiven erwähnen, damit man halt auch so die Unterschiede sieht. In der additiven Synthese, die basiert auf Fourier, das ist ein Mathematiker gewesen, und da wurde halt quasi einfach gezeigt, dass man, wenn man Sinusschwingungen quasi überlagert von verschiedenen, mit verschiedenen Amplituden, dass man halt quasi beliebige Klangbilder erzeugen kann. Da gibt es ein ganz nettes Bild, ich würde sagen, das verlinken wir jetzt gleich mal auf unserer Seite, wo das Schritt für Schritt gezeigt wird, wie aus einer Sinusschwingung mithilfe von anderen Schwingungen halt so eine Rechteckschwingung gemacht wird. Die sieht einfach so aus, dass sie halt viereckig ist oder in Richtung viereckig geht, je nachdem, wie genau man sie macht. Das heißt, es werden einfach Wellen so übereinander gelegt, dass sich verschiedene Wellenbäuche und... Wie heißt das Gegenpendant? Das ist das Pendant. Ärsche?
Dass sie sich halt Berge und Täler?
Ja, genau. dass sie sich halt quasi auslöschen oder verstärken, um halt quasi das Klangbild zu erzeugen, was man haben möchte.
Wellenärsche.
um halt quasi das Klangbild zu erzeugen, was man dann wirklich haben möchte. Das ist quasi die additive Synthese. Die hat halt den Vorteil, dass man quasi das Klangbild seiner Wahl damit machen kann und dass die auch wohl sehr gut, wenn man sie genau macht, sehr gut klingen. Haben aber halt den Nachteil, dass sie sehr rechenintensiv sind. Man muss halt quasi die ganzen Kurven addieren und gucken, was halt am Ende bei rumkommt. Und das ist halt rechenmäßig nicht so einfach. Einfacher ist da quasi die subtraktive Synthese, in der einfach ein Signal zum Beispiel von einem Oszilloskop genommen wird.
Oszilloskop? Oszillator.
Oszillator, genau. genommen wird und einfach zum Beispiel mit Höhenfiltern und so die Sachen rausgefiltert werden, die man halt einfach nicht haben möchte. Das heißt, man nimmt einfach ein wildes Signal und schneidet das, was man nicht haben möchte, raus.
Ja, dieses wilde Signal nennt man auch Rohmaterial oder so. Da kann man zum Beispiel, hat man mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel man verwendet ein Rechtecksignal.
Wollen wir dazu später noch irgendwie kommen, weil ich wollte noch eben die Orgeln zu Ende und wir schweifen gerade ganz fürchterlich ab.
Schade. Na gut,
okay. Okay. Armer Mav.
Bin ich beleidigt?
was nämlich noch ganz lustig ist an dieser Hammond-Orgel ist, dass sie sich einfach nicht stimmen lässt, sondern dass sich alle Instrumente einfach nach ihr richten müssen, die noch so da sind, also alle Instrumente, die sich stimmen lassen, weil die Tonhöhe einfach mit der Netzfrequenz schwankt. Das ist irgendwie ganz, ganz nett. Wo man auch dran denken muss, ist, dass die Stimmung der Orgel notgedrungen nur annähernd gleichschwebend sein kann. Also gleichschwebend meine ich praktisch, dass das Frequenzverhältnis von einem Halbton zum nächsten Halbton eben die 12. Wurzel aus 2 sein muss, irgendwie. Ich habe ich auch nur gelesen, aber sonst ist das irgendwie nicht richtig. Auf jeden Fall geht das nicht, weil man halt mit Zahnrädern nur rationale Übersetzungsverhältnisse bekommt. Also man kriegt das Zahnrad einfach nicht dazu, dass es so eine irrationale Zahl erzeugt. Beziehungsweise im Verhältnis, vernünftig im Verhältnis läuft. Mit Zahngrenzen geht das nicht. Deshalb, bekommt man das nur annähernd so ungefähr hin. Aber ich glaube, das hört man so nicht raus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach, noch kurz, eine lustige Ausnahme übrigens zu, weil ich ja sagte, die Orgeln damals waren elektromechanisch. Es gibt eine nette Ausnahme, und zwar war das die Lichtorgel. Irgendwie. Die hat zur Klangerzeugung rotierende Tonscheiben aus Glas benutzt, und die sind dann irgendwie vor Fotozellen rotiert, und auf dieser Tonscheibe waren dann irgendwie die entsprechenden Wellen drauf gemalt.
Das ist dann aber die Lichttonorgel.
Lichttonorgel, ja, habe ich wieder Lichtorgel gesagt? Mhm. Ja, ich verwechsel das immer. Also Lichtorgel ist das Ding in der Diskothek, das Lichter zu bestimmten Tönen macht, und die Lichttonorgel ist das Teil, das die Töne erzeugt. Ja. Lichttonorgel ist sehr, hört sich sehr lustig an, habe ich aber irgendwie nicht viel dazu gefunden, weil der Kerl, der sie erfunden hat, irgendwie das dummerweise im Nazi-Deutschland gemacht hat und mit einer Jüdin verheiratet war und der dann irgendwie abgesägt wurde und halt das keine Gelder mehr gekriegt hat, um das Ding weiterzubauen. Mehr Infos dazu gibt es auf Wikipedia. Den Link stelle ich dann noch online. Leider keine Bilder. Ich habe auch sonst keine Bilder von dieser Lichttonorgel gefunden und nicht viel weitere Informationen, wie sie denn nun genau funktioniert. Ja, sehr schade. Hat sich aber sehr interessant angehört.
Aber wenn ihr dazu was wisst, könnt ihr uns gerne hier im Studio anrufen. Sollen wir nochmal unseren Jingle spielen?
Ja, ich glaube, das machen
wir. Wir haben so einen coolen Free-FM-Jingle gefunden. Den müsst ihr euch mal anhören.
Wir motivieren euch jetzt dazu, dass ihr hier anruft.
Besucht uns live. 0731 938 6299. Wir warten auf euch.
Tja, jetzt wisst ihr, wo ihr anrufen müsst. ich sag nochmal, falls ihr da jetzt gerade irgendwie geblendet wurdet.
Wir warten auf euch.
0731 938 6299. Und jetzt gibt's wieder ein bisschen Musik.
Tonight, and the sun are one. The moon and the stars, Venus and Mars. The moon and the sun. Promise one thing for everyone. The moon and the stars. Promise love.
Baby, your girl, I'm boogie. Oh, baby, your girl.
Und hier sind wir wieder. Hallo.
Ihr seid bei der Fredio gelandet. Unsere Homepage ist derfredio.de und da findet ihr auch unseren Chat. Und unsere Telefonnummer ist 0731 938 6299.
Genau.
Und auf unserer Homepage findet ihr die Nummer nochmal.
So.
Unser Thema ist elektronische Musik, beziehungsweise einfach mal Musik, aber es geht hauptsächlich um elektronische Musik, nämlich Musik, die am Computer entsteht. Und wir haben vorher über...
Nicht zwingend am Computer.
Das elektronischen Geräten.
Ja.
Ja, okay. Ja, ich habe das jetzt gesagt, weil das steht noch auf unserer Homepage.
Oh, müssen wir ändern.
Okay, jetzt hast du mich völlig aus meinem Redefluss gebracht.
Oh.
Nun ja, wir waren vorher bei additiver Synthese, da habe ich Mavs so ein bisschen abgewürgt.
Kann ich gleich mal weitermachen?
Genau.
Was die additive Synthese ist, hat der Marcel vorhin schon gesagt, dass es die Hammond-Orgel gemacht hat, mehrere Schwingungen übereinander gesetzt und daraus eben einen Ton erzeugt. Und zur subtraktiven Synthese wiederhole ich nochmal kurz. Man hat da quasi das Gegenteil gemacht. Man hat ein Rohmaterial verwendet von irgendeinem Oszillator. Also was hat man da genommen? Ob man weißes Rauschen genommen hat, weiß ich nicht. Man konnte zum Beispiel eine Rechteckschwingung nehmen vom Oszillator und dann da Sachen rausschneiden, um seinen neuen Ton zu erzeugen. Das ging relativ einfach mit Filtern, so Tiefpassfilter und Hochpassfilter, was es alles gibt.
Was natürlich sehr rechenarm ist, weil man nimmt halt einen Filter und lässt es halt durchlaufen und was man danach rauskriegt, ist halt das, was man möchte.
Genau.
Also im Vergleich zu Additiven jedenfalls.
Was ich da ganz nett fand, ist, dass man mit verschiedenen Schwingungen verschiedene, Instrumenttypen imitieren kann. Zum Beispiel kann man mit einer Sägezahnschwingung, die relativ viele natürlich vorkommende Obertöne hat, gut Streichinstrumente imitieren. Das heißt, immer wenn man irgendwie ein Streichgeräusch haben, benutzt man eine Sägezahnoszillator und spielt ja ein bisschen dran rum. Dann gab es da noch für flötenähnliche Geräte gab es noch die Rechtecksspannung.
Ja, da wird auch gesagt, dass das so einen nasalen Ton hat. Ja.
Schwingung. Hast du da eigentlich Hörbeispiele irgendwo dazu?
Ja, also ich habe die, aber ich habe da reingehört und die klingen schon so, muss man relativ genau hinhören, um da die Unterschiede zu hören, weil das ist halt einfach nur ein Ton.
Kriegen wir nicht durchs Radio?
Und durchs Radio kriegen wir es erst recht nicht. Nein.
Okay. Ich hätte vielleicht noch was, fällt mir gerade ein, zu diesem Kabinett in dieser Hammond-Orgel gefunden. Also tonbeispielsmäßig, aber können wir am Schluss, falls wir noch Zeit haben.
Die Tonbeispiele können wir auch nachher verlinken.
Ja, das machen wir.
Dann könnt ihr euch die halt mit euren geschulten Musikerohren anhören und sagen, doch, die klingen doch völlig unterschiedlich. Nur du hörst das nicht, Marcel. Aber durchs Radio hört man es nicht. Also könnt ihr euch dann selber mal anhören.
Okay.
Ja, genau. Und das war es dann größtenteils noch. Man kann noch Dreieckschwingungen verwenden, um Töne anzudicken. Also die Dinger klingen relativ hohl. Am besten hört ihr euch ein paar Klangbeispiele an. Auf Wikipedia gab es ein paar. Kann man vielleicht einen Link in die Homepage?
Ja,
die
Homepage. Ich gesagt, machen wir gleich.
Achso, habe ich gerade nicht
zugehört. Machen wir gleich bei der nächsten Musik.
Ah, okay. Und man kann dann noch relativ viel rumspielen, zum Beispiel mit Hüllkurven und diversen Sachen, aber da sagt dann vielleicht der Marcel später was dazu.
Was es halt auch noch gibt, sind Sinusschwingungen. Die kommen halt in der Natur eigentlich nicht vor. Die sind halt einfach die reine Form einer Schwingung, sagt man häufig auch. Die kommen aber relativ nah zum Beispiel einer Stimmgabel oder zum Beispiel dem Freizeichen beim Telefon.
Ja, und dass die Sache in den Sinustönen ist, man kann sie mit so Filtern wie
Tiefpass. Möx geht gerade ans Telefon.
Ja, aber es piept nur komisch.
Du musst Null drücken.
Okay.
Naja, sollen wir mal dran?
Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht können wir das auch irgendwie digital. Das müsste dann, warte.
Klangbeispiel. Weißt du mal zufällig, wie viel? Ich frage mich, wie viel
das Herz quasi. Das sind.
Weiß das jemand?
Wenn ihr das wisst, dann ruft uns doch einfach an, wir legen auch gleich wieder auf.
Ich glaube, das ist der Kammerton, 440 Hertz oder so. Kann schon sein, ich hatte dummerweise meine Stimmgabel gerade nicht dabei.
Oh.
Ja, dass die Sache in den Sinustönen, um darauf zurückzukommen, ist die, dass ein reiner Sinus keine Obertöne enthält und durch so Filtern kann dann eigentlich nichts gemacht werden, beziehungsweise das Klangbild kann nicht verändert werden, weil der Ton einfach, da ist nur noch ein Ding, da kann man nicht mehr viel rauslöschen.
Ja, entweder man löscht ihn ganz weg oder man lässt ihn komplett da.
Ja.
Ja, es sind 440 Hertz, wurde gerade von Super Pong gesagt im ERC. Hat es also recht mit deinem Kammerton?
Ja, das hört man. Also hier im Studio ganz gut.
Wieso heißt das den Kammerton?
Den kann man ganz gut hören. ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Werden wir mal recherchieren.
Also auf, Leute im Chat, recherchiert mal ganz schnell, warum der Kammerton Kammerton heißt. Gut.
Und wenn ihr schon mal dabei seid, warum ist die Banane krumm?
Das nennt man Interaktivität.
Wenn ihr es wisst, könnt ihr auch anrufen.
Das sollte ihr sogar. Sehr gerne.
Ja. Wir spielen ein bisschen Musik und tun die Dings online. Okay.
Ich hätte zwar noch ein paar Synthesen,
aber. Ja, nur zu.
Okay, ja. Also Subtraktive und Additive sind nicht die einzigen. Da gibt es noch ein paar andere. Und zwar einen Durchbruch gab es eigentlich mit der FM-Synthese. Das funktioniert quasi dieselbe Technik wie im Radio eigentlich. Man hat eine Trägerschwingung. Und darauf modelliert man dann eine andere Schwingung, wobei es dann bestimmte Beschränkungen gibt. Also die Frequenzen müssen teilweise Vielfachen voneinander sein, zum bestimmten Verhältnis, und es ist relativ viel. Das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Ich kann nur sagen, dass der erste digitale Synthesizer, der Yamaha, DX7 oder so hat das verwendet und da gab es auch ein Patent drauf und das wurde sehr günstig und sehr gerne verwendet. Kann von mir aus Ekim dann noch ein bisschen was erzählen?
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, scheint ja niemand anzurufen. Im IRC rätseln die nur, warum der Kammerton jetzt Kammerton heißt, habe ich jetzt mal selber kurz recherchiert. Es ist so, das ist halt der Ton, auf den gestimmt wurde. Und früher wurde halt einfach häufig einfach in Kammern privat musiziert. Und daher war das einfach der Kammerton.
Ah, von Kammermusik quasi.
Ja, weiß nicht. Kammermusik ist ja ein ganz eigenes Genre, oder?
Ja, das...
Also, Kammermusik, wurde das nicht auch in Kammern gemacht?
Ja, ich dachte, das sei eben so ein bisschen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, so ein bisschen das volkstümliche Musik, die praktisch so zu Hause im Wohnzimmer entstanden ist, so Hackbrett und sowas.
Singen unter der Dusche?
Singen unter der Dusche. Ja, Dusche ist ja auch irgendwie eine Kammer, warte mal.
Was auch ganz interessant ist bei dem Thema, dass Kammermusik nicht immer 440 Hertz wahr ist.
Ton, nicht Musik.
Ja, meine ich ja. Das schwankte ziemlich stark von Land zu Land und von Zeit zu Zeit. Also eine Zeit lang war zum Beispiel der Kammerton in Italien 392 Hertz. Mhm. Oder in Frankreich war er mal 490. Also da lagen die schon mal 100 Hertz auseinander, was nicht gerade wenig ist.
Weißt du, wann das war? War das vor sehr langer Zeit?
Ja.
Na gut.
Also im oh nein, ich habe mich verguckt. In Frankreich waren es 392 Hertz und das war im 18. Jahrhundert war das.
Ah, okay. Also noch nicht so lange her.
Ja, und im 1900, also 1890 so rund, waren es 490 Hertz.
Ich dachte nämlich, dass der Kammerton deshalb 440 Hertz war, es irgendwie wegen irgendwelchen mathematischen Grundlagen irgendwie so rausgerechnet oder sehr günstig liegt oder so.
Ja, aber ich glaube, das haben die zu der Zeit einfach noch nicht gemacht.
Die haben einfach eingenommen.
Ja. Ist so.
Na, wen gut. Den ein Huhn macht, wenn man
drauf tritt. Übrigens, im IRC meinte Ford 06, der hat halt seinen Namen einfach noch nicht geändert, dass das, was Murks macht, einfach Hausmusik heißt.
Ah, okay. Und was war Kammermusik?
Und was war dann Haus? Ja, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, habe ich das Gefühl. Ja, ich will noch kurz meinen Syntheseblock fertig reden, bevor wir wieder zur Musik kommen. Und zwar gibt es da noch ein paar weitere. Und zwar haben wir da das Sampling. Das heißt, da wird ein natürlicher Ton aufgenommen, also seine Welle quasi. Und dann, wenn man will, wird sie einfach wiedergegeben. Wie über ein Mikrofon aufgenommen, über Lautsprecher wiedergegeben sozusagen. Und Musik macht man dann damit, dass man eben, je nachdem welche Tonhöhe man will, das Sample relativ schneller oder langsamer abspielt. Das heißt... wenn man nimmt einen Ton auf, zum Beispiel in A oder sowas, und will man dann höher spielen, dann muss man einfach schneller abspielen, dann klingt er höher. Das war natürlich nicht allzu realistisch, also kam man dann ungefähr auf die Idee, irgendwie noch die Wavetable-Synthese zu machen. Die Wavetable funktioniert so ähnlich, aber da tut man das Sampling zerschneiden. In den Anfang von Ton, zum Beispiel das Aufsetzen des Bogens bei der Violine oder das Anschlagen des Klaviers, also von dem Hämmerchen auf die Saite. Das war der erste Teil. Dann hat man den Klang, den das Instrument hat, wenn man es durchzieht, also hält. Und dann der dritte Teil ist dann eben der Abklang. Also wenn man den Bogen absetzt, wenn der Hammer wieder hochgeht oder keine Ahnung was. Das sind die drei Teile. Und wenn man dann einen langen Ton haben wollte, hat eben diesen Anton gespielt, dann hat man, solange der Ton gehalten wird, eben dieses Mittelstück gespielt und dann, wenn man die Taste losgelassen hat oder was auch immer, kam dann der Abton. Und das konnte dann schon relativ realistisch klingen. Es hing natürlich sehr davon ab, wie die Tondesigner halt dann das Instrument zerschnitten haben in Anton, Mittelteil und diesen Abton da. Die beste oder die realistische Sache ist, glaube ich, dieses Physical Modeling. Das ist ganz, ganz interessant, denn mit steigender Rechenleistung konnte man dann auch Instrumente komplett nachberechnen.
Ja, man hat sie einfach virtualisiert quasi. Man hat sich halt ausgerechnet, wie physikalisch quasi ein Saxophon den Ton macht und hat halt die Formel, die man da genommen hat, hat man halt einfach im Computer nachrechnen lassen, die Werte einsetzen lassen und hatte halt quasi den mathematisch perfekten Ton, den halt das Saxophon auch erzeugt hätte.
Und man hatte dann die Möglichkeit, verschiedene Parameter zu ändern, wie Wanddicke, Länge des Rohrs und da hat man dann
Blasstärke. Sehr
viele Möglichkeiten. Genau, das sind so die grundlegenden Synthesen, die es so gibt. Und ich glaube, es sind auch Und mehr fallen mir jetzt nicht ein. Machen wir ein bisschen Musik, lang genug geredet. Und dann geht's weiter.
Bis später.
Überraschung, Überraschung, hallo.
Willkommen zurück. Wir kauen noch ein bisschen auf den Plätzchen rum, die Mev gerade verteilt hat.
Von Angelo, danke an ihn, auch wenn er wahrscheinlich nicht zuhört.
Oh, wahrscheinlich hört er dann irgendwie...
Die Plätzchen sind echt super.
Waren.
Sehr lecker. Lebkuchen und Kipferl und so ganz tolle Orangenplätzchen mit so einer Camarier-Glasur oder was auch immer das war.
Da fällt mir an, wie wäre es eigentlich mit einer Sendung Backen mit Mev am 25. Dezember? Hast du am 25. Zeit?
Wenn man die Sendung remote machen kann und ich spontan irgendwelche Backrezepte habe.
Wir brauchen nur jemanden, der das Telefon hier abnimmt, oder?
Du könntest ja einen Kernel backen.
Einen Kernel backen mit Mev. Okay. Zurück zum Thema.
Ja, Musik und Sound machen. Wenn man Sound machen hört, an welche Geräte denkt man dann als erstes?
An den Synthesizer.
Genau, erzähl mal was drüber. Was weißt du denn da so, Marcel?
Ah ja, Synthesizer haben schon jetzt inzwischen ziemlich lange Geschichte.
So. Ist ein Synthesizer eigentlich ein Instrument?
Da scheiden sich die Geister. Manche sagen ja, manche sagen nein.
Wenn es kein Instrument ist, was ist denn dann?
Ein Gerät.
Okay, wie ein Föhn quasi.
Ja, genau.
Ob man mit einem Föhn Musik machen kann?
Ja, kann man. Da gibt es einen netten Kurzfilm, der heißt Music for One Apartment and Six Drummers.
Oh, wo bekomme ich den?
Auf meinem Computer.
Klingt nach Freaks 3, oder?
Also ist, glaube ich, eine finnische Produktion oder skandinavisch. Ich weiß nicht genau, wo jetzt her. Auf jeden Fall sehenswert. Sucht mal im Internet. Music for One Apartment and Six Drummers.
Ja, wir wissen nicht ganz, ob der frei ist. Deshalb...
Sucht besser nicht.
Ja, ihr könnt schon suchen, aber dürft ihn euch eventuell nicht anschauen, dann müsst ihr euch bewusst drüber sein.
Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Inhaltszusammenfassungen oder so. Genau.
Ja.
Auf jeden Fall sehr sehenswert. Da macht man dann, machen sie mit Haushaltsgeräten nette Musik.
Ja.
Und Föhn. Und okay. Mixern und Rasierern und, na gut, Klobürsten auch.
Klobürsten?
Ja, Klobürsten. Das ist Klobürsten Musik. Es klingt sehr elektroartig.
Ah, okay.
Wie macht man das nicht, wenn eine Stahlklobürste baut irgendwie, schrubbt da so über den Tonabnehmer oder wie?
Das würde sicher so, würde sogar funktionieren. Also, als uns langweilig waren, wir eine E-Gitarre und Verstärker zur Verfügung hatten, haben auch damit rumgespielt und haben verschiedene Metallgegenstände draufgelegt und dann Wasser reingeschüttet, das Zeug rumgluckern lassen, es irgendwie durch Schreien und Streicheln zum Schwingen gebracht und geguckt, was dann beim Verstärker dabei rauskommt. Das ist ganz lustig, also da ist der
Fantasie. Solange ihr es nicht durch Streicheln zum Schreien gebracht habt. Aber meine andere Frage, würde es eigentlich funktionieren, einen Tonabnehmer an einen Eierschneider dran zu bauen?
Gute Chancen. Also so ein Tonabnehmer, was kostet der? Gut. 25, 50 Euro oder so, glaube ich, kriegt man einen. Nur ich glaube, so ein Tonabnehmer, ja, wahrscheinlich sind sie so groß wie der halbe Eierschneider, deshalb wird da nicht mehr so viel Platz übrig sein, aber ein Projekt wäre das schon mal. Ja. Wäre sich eine ganz neue Musikgattung, die daraus entstehen würde.
Ja, Eiermusik.
Okay, zurück naja, zum Thema.
Ja, so als einer quasi vielleicht sogar der erste richtige Synthesizer gilt die Mark II, Mark II Music Synthesizer. Also ich weiß jetzt nicht, da scheint jetzt kein direkter Zusammenhang zu der Mark II zu sein, die man halt so aus der Informatik kennt.
Wollte ich gerade fragen, war das Ding nicht mit dem Turing, die Enigma gebrochen hat?
Ja,
das
war...
Synthesizer?
Das war... Also ja, vielleicht, ich meine, nachdem Nazi-Deutschland besiegt war, hatten die wahrscheinlich keine Aufgabe mehr für die Maschine. Also, wer weiß.
Ihr seht, wir haben sehr viel Spaß. Ruft doch einfach an und macht...
Ja, 0731 938 6299. Ja, gut, also die hatte halt das Problem, dass sie wirklich jedes Mal neu programmiert werden musste nach dem Stück und das über Lochstreifen, also nicht sehr angenehm, um Musik zu machen, da gibt es jetzt heutzutage leichtere Methoden. Und also die war von der RCA entwickelt. Das war die Radio Corporation of America. Ich habe mal nachgeschlagen, die gehörte auch mal auf jeden Fall zum Teil AT&T. Also kennen ja die Informatiker unter uns auch wieder. Oder ja, ist ja auch eine Telefongesellschaft, ne?
Ja, US-amerikanische Telefongesellschaft. Ja. Mit einem Pack in dem Telefonnetz, früher mal. Na egal.
Ja, das war so quasi der Anfang, die Mark II Super Music Synthesizer. Ja, das war 1958. Im gleichen Jahr kam auch noch von BBC dem Fernsehsender, kam noch ein Synthesizer. Und der funktionierte so ein bisschen anders. Der wurde dann nicht über Lochkarten gesteuert, sondern über einen 35mm Film. Also die waren da wirklich ziemlich kreativ mit den Ansteuerungsmethoden. Die wollten sich wohl um Lochkarten drücken und haben sich gedacht, was können wir vielleicht sonst noch benutzen. Ja, aber das Problem war halt bei den Maschinen jeweils, die waren immer noch relativ groß und waren deswegen nur als Studiotechnik irgendwie benutzbar. Also man konnte die halt nicht mal irgendwie mitnehmen und bei seinen Freunden zu Hause ein bisschen Musik damit machen oder so. Das ging halt einfach nicht damit. Dafür waren die einfach zu sperrig, zu schwer und auch zu teuer. Und dann so ab den 60ern ungefähr war dann die Technik langsam reif für Geräte, die halt auch kleiner waren und wo man halt auch ein bisschen mehr mitmachen konnte. Bekannt wurde, war dann zum Beispiel einer der Durchbrüche eigentlich in der Synthesizer-Technik, war die MOOG oder MOOG? MOOG? M-O-O-G?
Also ich würde MOOG sagen, weil es MOOG? Zwei O sind. Du kannst in Zukunft nur buchstabieren. M-O-O-G.
Nee, die werde ich jetzt noch so oft erwähnen, dass ich da keine Lust drauf habe. Also erfunden wurde sie von Robert MOOG. Wenn der sich jetzt angepisst fühlt, dass ich seinen Namen falsch gesagt habe, soll er doch bitte anrufen.
Die Telefonnummer ist 0731 9386 299.
Ja, wir müssen 0049 noch vorwählen, weil ich glaube, der kam nicht aus Deutschland.
Die Telefonnummer steht auch auf unserer Homepage.
defradio.de. Ja, zu der Zeit wurde auch langsam dann die Technik reif für Echtzeitmusik. Sprich, man musste es halt nicht stundenlang vorher vorbereiten, sondern langsam wurde die Technik halt wirklich dazu reif, dass man damit richtig live Musik machen konnte. Also musizieren eigentlich richtig. Die 64 auf den Markt kam, musste aber trotzdem noch stundenlang programmiert werden, also sowas nicht. Die begeisterte aber den Walter Carlos sehr. Das war ein Musiker zu der Zeit, der auch die von Meff eben angesprochenen Bach-Konzerte elektronisch nachher wiedergegeben hat. Und das war übrigens mit genau dieser MOOG, weil ihn das so begeistert hat und er den Robert MOOG persönlich kannte und die da halt auch so ein bisschen zusammen dran rumgefriemelt hatten an der Maschine. Ja, darum hat Walter Carlos dann nachher damit diese bekannten Konzerte aufgenommen. Übrigens, Walter Carlos gibt's jetzt nicht mehr, der ist jetzt Wendy Carlos, für die Leute, die vielleicht irgendwie jetzt nach ihm suchen und ihn plötzlich nicht mehr finden. Also probiert es mal unter Wendy. Ja, Ende der 60er wurde die MOOG dann halt ziemlich häufig benutzt. Aber die war halt wirklich immer noch ziemlich, ziemlich groß. Und deswegen gab es dann aus dem Hause MOOG um 1970 rum eine Neuerfindung. Das war dann nämlich die Mini-MOOG. Die Mini-MOOG hatte halt die wichtigen Elemente immer noch drin, war aber halt kompakter und deutlich besser dann zu benutzen deswegen, auch für Bands. Da wurden halt auch Bands gemacht, wie Bands spielten mit diesem Gerät auch wie Kraftwerk oder Vangelis. Die Musiken wurden in Filmen verwendet, zum Beispiel ganz bekannt ist ja A Clockwork Orange. Bestimmt jeder mal gesehen, oder?
Das sollte bekannt sein.
Ja. Superpong im Chat sagt gerade, du sollst MOOG sagen, MOOG tut weh.
MOOG klingt MOOG aber viel weh. Cooler. Aber gut, ich sage
MOOG. Ja, wenn er meint, MOOG. Dass MOOG weh tut, sagen wir halt nicht mehr MOOG. MOOG.
Hä? Also jetzt gerade meinte Voskomi, ihr Deppen, das ist eine Frau, aber... MOOG. Hab ich ja, ja gesagt. Ja. Dass der Typ nicht plötzlich Wendy heißt, dachte ich mir schon. Ja, gut. Also, der war halt mal ein Mann und dann war er später eine Frau. Aber gut, zu Ende mit der Verwirrung hier. Mini-MOOG war ich, glaube ich. Ja, genau, und A Clockwork Orange. Also, da wurden sehr viele Musiken mit diesem MOOG gemacht. Einen Nachteil hatten aber diese MOOGs immer noch. Oder die Synthesizer zu der Zeit allgemein. Die waren nämlich leider, waren sie immer monophon. Das heißt, man konnte halt einen Ton zu einer Zeit damit machen. Man konnte halt nicht mehrere Töne gleichzeitig spielen oder überlagern, wie es zum Beispiel mit der E-Orgel möglich ist. Deswegen wurde die E-Orgel halt auch nicht verdrängt, sondern war immer noch sehr gut, sehr häufig verwendet, weil sie halt einfach den Vorteil hatte, dass sie mehrere Töne gleichzeitig spielen konnte, im Gegensatz zu den Synthes. Des Weiteren war es ein bisschen problematisch bei den Synthesizern, dass man halt die Einstellung einfach nicht speichern konnte, weil man friemelt halt 2 Stunden an seiner Einstellung rum, man hat dann den perfekten Ton und dann will die Frau staubsaugen und schon ist Schluss mit dem perfekten Ton. Man hat nochmal 2 Stunden Arbeit. Oder auch man hat fertig gespielt und will ihn halt am nächsten Tag nochmal benutzen oder so. Ist nicht. Das war halt immer noch so ein Problem dabei. Ja, jetzt habe ich nochmal 10 Minuten geredet. Ich würde sagen, wir machen nochmal Musik, oder?
Ja.
Ja.
Musik.
Bis später.
Right through me.
Willkommen zurück. Ihr hört leises Getipp im Hintergrund. Das ist Marcel, der im Chat fleißig tippt.
Ich bin euer Chatbetreuer.
Genau. Unser Chatraumpfleger. in unserem Chat seid ihr mittendrin und live dabei unter defradio.de. Ansonsten geht's gerade hier im Studio über elektronische Musik. Und zwar Marcel.
Ja, ich war bei Synthesizern.
Genau.
Oder? Ja. Mhm. Ja, stimmt, die waren halt. Genau, wir waren dabei, dass Synthesizer monophon sind und man die Einstellungen nicht speichern kann. Und dass das Polyphon halt nur mit einer E-Orgel geht.
Wie war das? Ich habe gehört, Kraftwerk hat immer mit solchen.
Ja, die haben noch mit. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die Geräte von Moog benutzt haben, aber die haben auf jeden Fall.
Das Ding für jeden Gig quasi programmieren müssen. Oder?
Denke ich mal, so wie sie es las. Also ich weiß halt nicht aus erster Hand, ich kenne keinen von Kraftwerk persönlich, der es mir hätte sagen können, aber so wie sie es im Internet las, ja. Und die hatten halt auch keine Polyphon-Sachen, sondern halt Monophon. Kann sein, dass sie vielleicht mehrere Synthes nebeneinander benutzt haben, um das zu erreichen. Aber die hatten wohl monophone Geräte dafür. Mhm. Und auch in Filmen wurde das verwendet, beispielsweise A Clockwork Orange. Das habe ich mal nachgeguckt, das war 1971. Also, das war kurz nachdem es die Minimoog gab. Oder, nee, Minimoog war es. Minimoog. Sorry. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht wieder wehtun. Also, ich denke mal, die werden es schon mit einem Minimoog gemacht haben, aber auf jeden Fall war es so technisch zu der Zeit einzuordnen.
Im Chat kam gerade von einem B, das.
Hallo Benny.
Grüß dich. Das Kraftwerk seit 99 mit Software arbeiten. Er meinte, es sei Cubase SX, weil ihnen das Equipment irgendwie zu klobig war.
Klobig, das passt ja zu meiner Vermutung.
Also scheint zu stimmen.
Ja, gut. Okay, ab 99 war es dann Cubase. Gut zu wissen. Kannst du eigentlich vielleicht noch was zu Cubase sagen? Du hast es dir mal ein bisschen angeguckt.
Also ich habe einmal Cubase gesehen.
Was ist Cubase?
Cubase ist ein sehr umfangreiches Programm, mit dem man Sounds erzeugen und auch Stücke komponieren kann. Das ist, also
ist das ein Tracker? Oder?
Es ist mehr als ein Tracker. Also es hat Track-Funktionalität. Es bietet auch verschiedene Simulatoren für alle möglichen Synthesizer und Drum-Machines an. Dann sind da auch noch Effektgeräte dabei und ob es noch mehr kann, habe ich nicht gesehen, aber es ist schon eine ganze Menge. Also man kann sich seine Instrumente auch da selber erzeugen. Es gibt dann für jeden Synthesizer ein extra Formular, das grob vom Aufbau, so wie der Synthesizer selbst aussieht. Dann hat man die Regelchen und Rädchen und Schieber und kann dann seine Töne da generieren und dann eben auch die Sachen zusammenstecken. Was ich sonst noch so kann, bin ich mir jetzt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich bin dann ziemlich alleine. Was
ja, ich glaube, die Leute im Chat, die kennen sich gerade ziemlich gut damit aus. Ja,
das klingt so. Ich höre da so Stichworte wie VST-Schnittstelle und FSTI-Plugins.
Ja, das ist eh die Sache. Die Leute bei uns hier im Chat haben tierisch viel Ahnung von der Materie, aber weigern sich einfach beharrlich anzurufen.
Vielleicht sollen wir die Telefonnummer doch nochmal sagen.
Oder nochmal den Jingle spielen. Vielleicht wollen die das.
Nee.
Naja, gut, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein netter Ausblick auf solche Programme von MEV. Dankeschön.
Ja, es soll, glaube ich, das Photoshop unter den Soundprogrammen sein.
Das von Steinberg ist das, ne?
Ja, Steinberg, wenn ich es richtig mitgeklappt und auch entsprechend teuer. Ja, genau, aber es ist sicher sehr mächtig, wenn man quasi ein ganzes Soundstudio zusammen hat, also auf einer Kiste. Das lässt sich auch, glaube ich, erst machen, seit die Rechner so leistungsfähig geworden sind. Das Telefon klingelt.
Das Telefon, ah! Da
ist tatsächlich jemand an. Also, Leute, setzt eure Kopfhörer auf.
Okay. Hast du hochgezogen?
Hallo? Denn aufgrund ihrer Anmeldung beim Gewinnspielservice.
Ach, und ein Gewinnspielservice. Unglaublich.
Wow, haben jetzt gewonnen.
Okay. Ihr seht, es gibt Intelligentes beim Roboter, die Radio hören. Und wenn wir jetzt so oft unsere Nummer durchsagen, passiert genau sowas. Deshalb müsst ihr einfach anrufen, ohne dass wir unsere Nummer ständig durchsagen müssen.
Gut.
Hey, ja. Vielleicht hat der auch unsere Homepage gelesen.
Der macht die ganzen Hits.
Wäre mal interessant. Ja, gut.
Da dachte ich, jetzt hat einer sich provoziert gefühlt aus dem IRC mit der Aussage, ja von wegen.
Ja, wir wollen dich ja nicht als Feiglinge beschimpfen. Aber wir wollen noch nicht so weit vom Thema abkommen. Ekim, leg mal los. Was hast du mit der Synthesizer?
Ja, da gibt es eigentlich von den Geräten her richtig durchgreifende Errungenschaften waren dann noch 1976. Das waren so kamen die ersten Polyphon-Synthesizer. Zum Beispiel Yamaha war da halt groß auf dem Vorritt. Der konnte halt wirklich dann auch zwei Töne gleichzeitig spielen. Das wurde, zu der Zeit wurden, glaube ich, einfach noch elektronische Orgeln quasi mit im kleinen Format mit Synthesizern verbunden, um das zu erreichen. Nachher wurde das aber auch komplett mit Synthesizern gemacht. Ja, und 78 kam dann auch die Prophet 5. Ist voll für die Leute aus der Szene auch ein richtiger Begriff. Das ist ein Gerät, was halt polyphon war und sogar dann endlich das lang gewünschte Feature mitbrachte, dass man auch Einstellungen speichern konnte. So, ich könnte jetzt mal den Übergang machen, wie sowas überhaupt gespeichert wird, über welches Protokoll das nämlich geht. Da wurde nämlich, irgendwann wurde, das kennt bestimmt jeder, wurde mal MIDI erfunden. Das kennt man zum Beispiel unter Windows, gibt es MIDI-Dateien, das sind so schöne Melodien, so Bach und weiß der Teufel was. Oder es gibt sogar bei PCs MIDI-Anschlüsse oder auch bei vielen Geräten, also so Keyboards etc. MIDI ist eine Schnittstelle und ein Protokoll und die ist vom Datendurchsatz eher ärmlich. Sie bietet 31.250 Bits pro Sekunde. Und ein Bit ist halt quasi ein Wert wie 0 oder 1, das heißt nicht wirklich viel, was dabei rumkommt pro Sekunde. Das heißt, es kann bei komplexeren Stücken, kann es wirklich auch mal zu Problemen oder Verzögerungen kommen, genau aus dem Grund. Und was wird dann halt über dieses MIDI überhaupt gesendet, ist dann die Frage. Da werden gesendet Sachen wie Lautstärke oder Klangintensität, also wie fest man anschlägt zum Beispiel bei manchen Instrumenten. Oder auf welchem Kanal das ist, etc., welches Gerät. Und was noch mitgeschickt werden kann, was halt für mich zum Beispiel relativ interessant ist, sind SysEx heißen die. Das sind systemexklusive Befehle, über die man noch ein bisschen mehr machen kann. Man kann zum Beispiel spätere Synthesizer zum Beispiel konnten darüber ihr Betriebssystem updaten über dieses MIDI-Protokoll, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, wie lange das dauert, mit 31.000 Bits pro Sekunde ein Betriebssystem rüber zu spielen.
Naja.
Aber die sind wahrscheinlich auch nicht so komplex.
Nee, weiß man nicht, wie groß das Ding ist.
Ja. Kann aber bestimmt schon ein Weilchen gedauert haben. Und man konnte halt, wie ich gerade auch darauf zu sprechen gekommen bin, zum Beispiel Einstellungen damit sichern oder zwischen verschiedenen Geräten hin und her bewegen. Also irgendwelche Klangeinstellungen quasi. Das war auch damals eigentlich der Grund, dass diese Schnittstelle erfunden wurde. Dass man halt quasi zwischen den Synthesizern austauschen konnte. Das war so 1980 war das. Ne, 83, so, sorry. Von Roland. Die kennt man auch noch zum Beispiel bei den alten DOS-Spielen oder so, wo man halt wo man noch Soundkarte und MIDI und so auswählen musste. Da stand immer ganz oben, stand Roland.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Also, da sind die schon im Begriff. Wobei Computer ja nur ein Teileinsatzgebiet ist. Eigentlich war das zu Beginn gar nicht für Computer gedacht gewesen. Da gab es nur irgendwann halt einfach eine Portierung für, weil es einfach praktisch war, das nachher auch mit Computern abspielen zu können. Eigentlich waren die Dinger gemacht, um halt zwischen verschiedenen Synthesizern oder anderen MIDI-Geräten quasi Daten auszutauschen. Also die Idee, PC als MIDI-Gerät zu nehmen, die kam erst dann später mit der Zeit. Ja, interessant war dann halt auch noch, 1991 war das erst, kam noch von General MIDI. Das ist halt eine Firma, die sich wohl auf MIDI spezialisiert hat, die den Standard überwacht oder so. Die haben noch eine Erweiterung zu MIDI herausgegeben, damit halt Obertöne immer auf den gleichen Plätzen quasi liegen. Also dass die Klangbelegung quasi genormt ist. Das ist, weil da gab es wohl einige Probleme zwischen verschiedenen MIDI-Geräten, wenn halt die Töne anders gelegen haben auf der Bandbreite, dass die halt wirklich Stücke einfach anders interpretiert haben. Weil bei MIDI wird halt wie ich eben schon sagte, nicht der Ton selber oder so übertragen oder irgendein Sample oder so, sondern da wird wirklich nur übertragen, was das für ein Gerät ist. Und der hat halt diese Klangbelegungsnummer und wie lange er angespielt wird oder wie laut, wie intensiv etc.
Da fällt mir ein, ich hätte noch so eine MIDI-File hier rumliegen. Soll ich die mal abspielen?
Ja, würde ich sagen. Spielen wir mal ab, damit ihr auch mal hört, wie das klingt, falls ihr es nicht kennt.
So, Sorry, das war gerade das falsche Pfeil. Ich muss das nochmal irgendwie rausfinden.
Ja. Gut, während Mirks da noch ein bisschen rumklickt, dann erzähle ich noch ein bisschen was über MIDI. Da gab es dann noch eine Technologie zu, noch eine Erweiterung, die so mit der Zeit kam. Das war MIDI over USB oder MIDI over FireWire. Gibt es beide die Varianten. Das ist einfach die Idee, dass dieser MIDI-Kanal, der ja relativ eng bemessen ist mit den 32.000 Bit, dass der quasi über einen anderen Port getunnelt wird. In dem Fall FireWire oder USB, weil der ist viel, viel schneller als zum Beispiel das USB 2, ich glaube Highspeed war das, Highspeed?
Weißt du das? Highspeed ist das, das langsamere.
Ja, genau, es war Highspeed.
12 Megabit pro Sekunde.
Ja, das ist ungefähr 10.000 Mal so schnell wie der MIDI-Port. Könnt ihr euch also vorstellen, dass da ein paar mehr Sachen drüber kommen und der auch Limitierungen von MIDI damit aufheben lässt. Also zum Beispiel war einfach von der Bandbreite her das Problem, dass man bei MIDI nicht mehr als 16 Kanäle gleichzeitig machen konnte. Das funktionierte einfach von der Bandbreite her nicht. Ja, das ist damit einfach aufgehoben. Da wurden einfach durch diesen Anschluss einfach mehrere virtuelle MIDI-Kanäle quasi gebündelt, die halt nebeneinander reingeschickt wurden. Und so gab es halt keine Timing-Probleme mehr, so gab es halt keine Probleme mehr mit mehreren Klängen gleichzeitig, also mehr als 16. Und damit gab es auch eigentlich nicht mehr Probleme mit diesem MIDI-Port, weil der ist ja eigentlich nicht so häufig vorhanden. Also ich habe halt noch nie einen PC besessen, der halt einen richtigen MIDI-Eingang oder Ausgang hatte. Und bei USB oder FireWire ist das ja keine Sache. Eins von beiden hat schon eigentlich jeder PC, jedenfalls jeder neuere. Und bei MIDI, da gab es ja auch drei verschiedene Ports. Es gibt MIDI-In, das heißt, man nimmt halt einfach MIDI-Dateien an. Dann gibt es MIDI-Out, man gibt sie halt raus. Und es gibt MIDI-Through, da nimmt man MIDI-Dateien an und wertet sie aus und liefert sie trotzdem weiter. Also so konnte man mehrere MIDI-Geräte hintereinander stöpseln.
Okay, ich probiere es jetzt nochmal mit der Pfeile, ob ich diesmal die richtige erwischt habe. Es liegt schon wieder daran, dass unsere Playlist leicht durcheinander geraten ist. Aber ich probiere es einfach nochmal.
So, da sind wir wieder, nach dieser kurzen MIDI-File.
Hört sich doch gar nicht schlecht an.
Ja.
Übrigens Handy-Klingeltöne, diese polyphonen Klingeltöne, das sind auch großteils MIDIs.
Ja.
Glaub, das hat Maike gerade im Chat erwähnt.
Ja.
Zumindest so ähnlich.
Ja, juhu, Handy-Klingeltöne mit Ä. Was ich auch noch nachtragen wollte zum IRC, da meinte B gerade, dass das Argument mit dem Port nicht ziehen würde, dass halt nicht jeder einen MIDI-Ein- oder Ausgang hat, weil jeder ja einen Gameport hat und der Gameport auch als Ansteuerungsgerät verwendet werden könnte. Das ist zwar richtig, aber jeder, der das halt halbwegs professionell macht, verwendet halt Gameports nicht dafür, weil bei Gameports einfach das Timing total drauf geht. das funktioniert einfach nicht, weil Gameports halt einfach nicht so genau und so zeitnah angesteuert werden können, wie es halt für MIDI notwendig wäre. Also wer da halbwegs was Vernünftiges auf die Beine stellen will, vergisst den Gameport und macht es halt über einen richtigen MIDI-Port oder halt über USB oder Firewire.
B, unser kleiner BOS-Fan hier im Chat, meinte gerade eben, dass auch die B-Box, also der Rechner damals, 4 MIDI-Ports hatte. Neben dem Geekport und solche Sachen. Hatten wir übrigens auch mal eine Radiosendung.
Geekport?
Ja, es gab einen Geekport, das war so eine universelle Schnittstelle auf dem Rechner, mit der man einfach alles Mögliche machen konnte. Also die hatte.
So wie USB.
Ja, nur alles Möglichere.
Ist bei USB ja eigentlich inzwischen auch so. Ich hab jetzt gestern Linux-Kernel gebacken, habe da erstmal die Option USB-Monitor gefunden.
Cool.
Ja. Läuft dann unter der Rubrik, wie kriege ich möglichst schnell meinen USB-Hub voll.
Ja, ich habe jetzt vorhin mit dem Computer rumgebastelt. Hast du schon erzählt, für was man MIDI zum Beispiel noch ganz gut gebrauchen konnte?
Ja, ich habe halt gesagt, dass man halt zwischen verschiedenen Geräten MIDI-Dateien hin und her schieben kann. Aber erzähl doch noch was.
Beziehungsweise dazu. MIDI als Datenformat quasi. Was zum Beispiel auch sehr gerne gemacht wird oder wurde oder wird, ich weiß jetzt gar nicht, ist, man kann zum Beispiel mit MIDI-fähigen Master-Keyboard relativ viel machen. Also das ist quasi ein Keyboard, das hat eine MIDI-Schnittstelle und dann hat man so seine kleinen Sound-Module, so kleine Kästchen, wo man das Ding ransteckt, das MIDI-Keyboard, und dann kann man eben auf den Keyboard rumdrücken und das sendet dann die entsprechenden Informationen, Instrument 1, Instrument 2, so und so lang, so und so laut, so und so oft gedrückt, eben an das Gerät, und das kann dann über andere Geräte, keine Ahnung, wie zum Beispiel Verstärker, Effektgeräte, komische Hüllkurventeile weiter eben noch Sound produzieren, und so ist es halt dann möglich, mit einem Keyboard dann rumzutippen. Das war insofern ganz praktisch, weil dadurch, dass man einen universellen, ja, Bus ist es ja nicht, universelle Schnittstelle hatte, konnte man Geräte und Kosten sparen. Denn es gibt ja verschiedene Synthesizer und verschiedenste Module, und wenn jedes zum Beispiel ein eigenes Keyboard mitliefern würde, wäre das schon mal relativ teuer, weil ich glaube, die Dinger sind nicht sehr günstig und es wäre auch sehr, sehr sperrig. Und man stellt ja diese Geräte eigentlich für Musiker her, und Musiker haben dann, wenn sie sowas in Richtung machen, sowieso meistens schon ein Keyboard. Das heißt, man konnte sich ein Keyboard anlegen und dann eben die ganzen Geräte dazu kaufen, und es hat alles wunderbar standardmäßig zusammengepasst. Also da hat MIDI wirklich... Ja, es ist der Standard überhaupt geworden. Genau, das so von der praktischen Seite her. Ansonsten die MIDI-Dateien funktionieren quasi ähnlich. Es ist quasi genau dasselbe, steht da drin, welches Instrument wie lange gespielt wird. Und wir hatten auch vorhin gerade eben laufen. Jetzt bin ich mit meinem MIDI-Part am Ende.
Ja, ganz nett ist, ja, was man noch zu MIDI nachschieben kann, ist, wofür MIDI überhaupt steht. Haben wir nämlich gar nicht gesagt, oder? Ist das Musical Instrument Digital Interface.
Oh, sagt schon alles.
Ja, also sagt schon viel. Also ist halt die digitale Schnittstelle für Musikinstrumente.
Apropos Musikinstrumente, wir spielen wieder ein bisschen Musik.
Gute Idee. Thank you.
Hallo, da sind wir wieder in den letzten 10 Minuten von Def Radio.
Naja.
12.
Mindestens.
11.
12. Wenn du noch so ein bisschen weiter diskutierst, sind es tatsächlich 11.
Das sag ich doch. Ja gut, jetzt haben wir über MIDIs und Synthesizer gesprochen, aber noch ein paar andere kleine Gerätchen komplett ausgelassen. Zum Beispiel haben wir da die Drum Machines, die auch noch eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Und zwar sind das kleine Geräte, die man quasi als Schlagzeugersatz hat. Da gibt es verschiedene Variationen. Es gibt zum Beispiel welche, die habt ihr bestimmt schon gesehen. Das sind so Plastik- oder Gummipanel, wo man draufschlagen kann. Und man kann dann jedes Panel mit Sound belegen. Also zum Beispiel ein Sample oder irgendwelchen Synthi-Sounds will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall belegen und dann kann man eben seine Rhythmen damit spielen. Und das wird auch in der jetzigen Musik ganz, ganz gern verwendet. Ist sehr, sehr im Benutzen, diese Drum Machines.
Die sind auch, übrigens funktionieren, wir haben die Begriffe ja jetzt eben geklärt, funktionieren normalerweise über Sampling oder über subtraktive Synthese. Die Begriffe haben wir ja eben schon geklärt.
Subtraktive was? Ja, wusste ich nicht mehr. Ja, wurscht. Auf jeden Fall, weiteres Gerät, das man häufiger hört, ist der Sequencer. Der Sequencer ist quasi ein Steuergerät, mit dem man Synthesizer, kann ich glaube ich so sagen, steuern kann. Das ist, Roland hat da einige, glaube ich, hergestellt, um meinen Namen zu sagen. Das ist so ein kleiner Kasten, durchläuft verschiedene Takte, kann man sagen, und dann kann man dem Kasten sagen, okay, an dem Takt kannst du das Instrument an dem Synthesizer, also die Information am Synthesizer schicken, dass er eben jetzt das Instrument spielen soll. Beim nächsten Takt soll er eben mit den Parametern folgendes Instrument schicken und so kannst du dann einen bestimmten Taktumfang Steuerinformationen haben, machen, dingsen, fuba. Also für den Fall, dass es zum Beispiel kein Keyboard gibt. Man kann anstelle vom Keyboard kann man eben so einen Sequencer dranhängen. Da gab es verschiedene. Es gab welche, die hatten dann eben irgendwie 8 Takte und 12 Takte und keine Ahnung was. Es gab welche, die hatten auch dann, ich glaube, es gab, dass ich jetzt nichts Falsches sage, es gab auch welche, die hatten, glaube ich, Takte schon vorprogrammiert. So Tango und Rumba und sowas.
Ja, genau, habe ich auch gelesen.
Ich kann jetzt auch keinen Namen nennen dabei. Auf jeden Fall von diesen Sequencern abgeguckt, die Software-Variante sind dann die Tracker.
Ich habe jetzt übrigens kurz nachgeguckt, ich kann Namen sagen. Mhm. So der Klassiker unter den Geräten ist der Rhythm Ace von der Firma Ace Tone von 1970. Also die hatten vorprogrammiert so Sachen wie Mambo, Tango und so, genau wie du gesagt hast.
Für Alleinunterhalter und so.
Ja, genau, richtig, für sowas.
Genau.
Die fand man zum Beispiel auch in Heimorgeln.
Ah, ja. Okay. Naja, und mit den Sequencer verwandt, quasi die Software-Variante sind die Tracker. Das sind Computerprogramme, in denen man mehrere Spuren hat und man kann dann zum Beispiel sagen, dass eben, also man hat eine Zeitlinie und man gibt dann im Raster ein, zu welchem Augenblick welcher Sample gespielt werden soll. Das sind ganz einfache Programme, die eigentlich in ihrer pursten Form, sage ich mal, kein Editieren und Ähnliches zulassen, sondern nur verschiedene Tonhöhe, Effekte haben sie meistens noch und daraus kann man dann alles Mögliche erzeugen. Also auch in der Demoszene werden Tracker ganz gern verwendet und da gibt es dann haufenweise Tricks, wie man dann da komponiert, Stereo-Effekte reinkriegt und so weiter und so fort.
Da Wobei das die neuen Programme ja auch schon selber können, oder?
Die neuen Programme können dann meistens weitaus mehr als Tracker. Also die neuen, Cubase zum Beispiel, kann einiges mehr als ein Tracker, aber da hat eben auch diese Sequencer-Fähigkeit. Mhm. Und die neuen haben auch Editier-Fähigkeiten und bla bla bla. Mhm. Aber ursprünglich die Tracker, die sind einfach nur ja, Software-Sequencer. Mhm. So, und das ist quasi so der Hauptwusch an Instrumenten oder an Geräten gewesen, die man so braucht.
Also Murks und ich haben gestern noch so ein bisschen mal zum Testen an einem rumgespielt. Das war dieses
GarageBand. Das ist so ein Spielzeug von
Mac?
Von Apple, das heißt GarageBand, kann irgendwie nicht so viel, ist aber ganz nett, wenn man mal ein bisschen rumspielen möchte.
Und das Prinzip verdeutlicht es ja auch. Also man kann halt auch mehrere Spuren untereinander legen und...
Das war halt zufällig gerade das erste Tool, das ich da greifbar hatte.
Ja gut, aber zum Testen reicht das ja mal.
Ja.
Also klar, es war halt zum Beispiel, was fehlte, war, wir konnten halt keine MIDI-Dateien vernünftig importieren.
Ja, das ging schon, aber es...
Da fehlte irgendwas.
Ja, nicht so, wie man wollte. Also es hat nicht hundertprozentig funktioniert, sagen wir so.
Ja. Aber auf jeden Fall hat es ja schon mal so ein bisschen das Prinzip verdeutlicht. Wir haben zum Beispiel einfach verschiedene Geräte die gleichen Töne hintereinander machen lassen. Und da war dann eins bei, das klang halt wie ein Klavier, das nächste klang halt wie so eine Orgel, so eine große. Dann hatten wir eins, das hat einfach so ganz seltsame Geräusche gemacht. So ein helles, schrilliges Klingeln und ein etwas dumpferes Schlagen. Das war halt, glaube ich, eher so ein Spaß.
Ja, da könnt ihr, kann man im Prinzip, man gibt praktisch sein Pattern an und legt da verschiedene, ja, Musik, da ist das von verschiedenen Musikinstrumenten spielen.
Ja. Ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt Töne rausgekriegt habt. Also ich habe mir mal Cubase angeschaut und saß beim Freund davor und hat mich mal machen lassen. Und machen lassen war gut gesagt, weil ich stand echt davor und habe nicht ein blödes Piep rausgekriegt. Er hat mir erstmal zeigen müssen, wie man eine Spur editiert. Und das ist ziemlich komplex. Und wenn du hast einen Ton oder musst einen auswählen, besser gesagt, dann hast du dann alle möglichen Synthesizer zur Auswahl. Dann öffnet sich eben das komplette der Synthesizer-Frontend, sage ich mal. Und da bist du echt hoffnungslos aufgeschmissen als Autonomalverbraucher. Gut, jammer, jammer. jetzt sind wir eigentlich am Ende.
Ja, wir haben auch noch einen Nachtrag aus dem ERC. Von Michael M. Fiery. Der meinte, dass das halt dieses GarageBand auch nur die iApplication sei und dass die richtige Pro-Application sei halt Logic Pro.
Ja,
und
stimmt.
Und da meinte er eben auch, dass dieses Logic Pro quasi zusammen mit Cubase als so der Hit gehandelt wird. Die besten in der Branche. Was man auch so als Anekdote noch schnell reinbringen könnte, wäre die Band FX Twin. Da hatten wir mal so ein schönes Bild noch gesehen. Das hatten wir eigentlich noch zu einer anderen Sendung geguckt, aber nicht reingebracht. Die haben in das Spektrograph ihres Lieds haben die halt quasi ein Bild eingearbeitet. Auch mit elektronischer Veränderung von ihrer Musik. Die haben halt ein Foto von ihrem Gesicht oder von einem von der Band vom Gesicht reingemacht. Und da waren auch noch...
Interpret.
Ja, von einem der
Interpret. Er hat sein fettes Grinsen reingearbeitet.
Ja. Da stellen wir dann auch noch zu den Link online. Genau. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wir sind am Ende, denke ich. Unsere nächste Sendung wäre am 25. Dezember. Da wissen wir noch nicht, ob wir jemanden auftreiben, der da quasi die familiären Pflichten an den Nagel hängt und da ins Studio kommt. Ob wir eine Sendung vorproduzieren, das ist bei uns auch ein bisschen schwierig, weil wir so interaktiv sind oder zumindest sein wollen, weil das dann mit dem Chat nicht funktioniert und so. Müssen wir mal sehen, was wir da machen. Auf jeden Fall ist das der Grund, weshalb unser Sendeplan noch nicht fortgeführt wird. Danach, die erste Sendung im Januar quasi, die geht dann wahrscheinlich über den Kongress, Chaos Communication Congress 22C3. Da werdet ihr uns auch finden in Berlin. Infos gibt es auf der CCC-Homepage www.ccc.de. Ja, und genau.
Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen.
Ja, schreibt in unser Gästebuch.
Genau. Überschüttet uns mit Liebesmails.
So wie dieser letzte im Gästebuch.
Ja, der war schön.
Ja, da freut man sich richtig.
Da
geht man mit einem riesengroßen Grinsen das nächste Mal ins Studio.
Macht's gut, schönen Sonntag noch.
Ja, und wenn ihr euch vielleicht erinnert, gab es mal diesen FreeFM-Jingle mit diesem Hörporno. Ich meine, die fleißigen FreeFM-Hörer, denen wird der vielleicht ein Begriff sein. Und ja, das liefern wir jetzt mal nach. Tschüss und viel Spaß.
Ciao.
Oh, klasse. Oh, klasse. Oh, klasse. Oh, klasse.